Wir leben ja heute in einer Zeit der Emanzipation der Frau. Emanzipation heißt eigentlich aus der Hand geben. Da wird etwas aus der Hand gegeben oder da befreit sich etwas aus der Hand. Wir haben eine weltweite feministische Bewegung. Wir haben heute sogar eine feministische Theologie an den Lehrstühlen, in den Kirchen manches Mal, bis hin bereits in einige Freikirchen. Da wird behauptet, Gott sei eine Frau. Schluss mit dem althergebrachten patriarchalischen System. Gott sei ein Mann, Gott sei der Vater und so weiter. Gott sei eine Frau. Und wir haben eine Zeit, in der das Prinzip der Frauenquote nicht nur in der Politik angewandt wird, sondern auch bereits in den großen Kirchen, wo die Ämter nach einem gewissen Schlüssel besetzt werden, 30, 40, sicher bald 50%. Und ist nur noch eine Frage der Zeit, wann das auch über die sogenannten evangelikalen Kreise hinwegrollen wird. Hier und da ist es bereits der Fall. Habt keine Sorge, ich halte heute Morgen keinen antifeministischen Vortrag. Ich möchte gerne eine Bibelarbeit halten. Ich möchte gerne mit euch die Schrift befragen. Was sagt denn das Wort Gottes, der untrügliche Maßstab für alle Bereiche unseres Lebens, das zeitlose Wort? Was sagt es auch über die Stellung der Frau in dieser Welt, in der Gesellschaft, in der Gemeinde und so weiter? Denn die Bibel ist ja nicht nur für Bekehrung und Heiligung verbindlich, sondern für alle Fragen, auch für die Frage Frau, Mann, Kinder etc. Also, was sagt die Schrift? Ich will noch eine kurze Episode einfügen. Da war ein Vortrag einer Frauenrechtlerin und die kämpfte vehement für die Emanzipation. Und mitten in ihrem Vortrag, in ihrer Rede, stellte sie die rhetorische Frage: Wo wären bloß die Männer ohne uns Frauen? Da stand hinten in der letzten Reihe ein Mann auf und rief durch den Saal: Dann wären wir noch im Paradies. Wenn wir nach der biblischen Ordnung fragen, dann müssen wir mit dem Schöpfungsbericht beginnen. Hier sehen wir, wie Gott es ursprünglich in seiner Weisheit gedacht hatte. Und darum mein erster Punkt heute Morgen, die Stellung der Frau im Schöpfungsbericht. Bitte schlagt mit mir ganz vorne auf 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. 1. Mose 2, Vers 7, Seite 4. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Er machte den Adam von der Adama. Adam heißt der Mensch, der Erdgeborene. Wörtlich, ganz wörtlich, der Rötliche. Die Erde war rötlich dort. Da machte Gott der Herr den Adam von der Adama, den Adam, den Menschen. Und er blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Das ist der allgemeine Lebensgeist, den ein Lebewesen braucht, um leben zu können. Halte jemand ein paar Minuten Mund und Nase zu, dann ist dieser Geist davon. Dann lebt er nicht mehr. So, da wird der Mensch geschaffen zuerst und dann lesen wir weiter im selben Kapitel von Vers 18. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Ein entsprechendes Gegenüber, heißt es da wörtlich. Eine Eser Kenegdo, hebräisch, ein Gegenüber. Und Gott der Herr machte aus Erde all die Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen wurde keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Erste Narkose der Weltgeschichte. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin Isha nennen, weil sie vom Mann Ish genommen ist. Ich heißt der Mann, Isha die Frau. Man wird sie Männin nennen, hat Luther wunderbar wiedergegeben, dieses hebräische Wortspiel. Männin, weil sie vom Mann genommen ist. Hier sehen wir, Gott schuf zuerst den Mann, den Adam, danach Eva die Frau. Er hätte es auch umgekehrt machen können. Er hätte zuerst die Eva schaffen können und danach den Adam, aber er wählte bewusst diese Reihenfolge. Nicht etwa, weil Gott ein Mann wäre und sein Geschlecht hätte bevorzugen wollen. Gott ist weder Mann noch Frau. In der feministischen Bewegung wird heute behauptet, die Juden hätten damals, zur Zeit des Alten Testaments, die große Mutter, nämlich die weibliche Fruchtbarkeitsgöttin, durch den männlichen Schöpfergott ersetzt. Doch das ist einfach nicht wahr. Gott ist weder männlich noch weiblich. Aber er ist der Vater Jesu Christi und unser Vater im Himmel. Daran gibt es nichts zu rütteln. Die Bibel sagt, Gott ist Geist und als solcher steht er jenseits jeder geschlechtlichen Sphäre. Es ist finsterstes Heidentum, wenn wir Gott in den Bereich des Sexuellen hineinziehen wollen. Gott ist Geist. Er ist Vater, aber er erbarmt sich auch und kann trösten, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Wir sehen, Gott ist Geist, weder Mann noch Frau, aber er kann trösten wie ein Vater, er kann trösten wie eine Mutter. Zurück zu den ersten Blättern der Bibel. Gott schuf zuerst den Mann, danach die Frau als Gehilfin. Das war sein guter Schöpferwille. Aber nun passt bitte an der Stelle gut auf. Bereits ein paar Verse weiter, nämlich im dritten Kapitel der Bibel, tritt Satan, die alte Schlange, auf, der Teufel, und er umgeht sofort Gottes Schöpfungsordnung. In 1. Mose 3, Vers 1 lesen wir, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, zu der Frau. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Merkt ihr, er macht sich an die Eva heran. Er umgeht Gottes Schöpfungsordnung, er hätte sich an Adam halten müssen normalerweise. Aber er ignoriert den Adam und macht sich an die Frau heran und spricht zu Eva. Er wusste, dass sie von ihrer Beschaffenheit, weil sie als Frau mehr seelisch geprägt ist, offener ist für außerbiblische Inspirationen. Ich habe das schon mal gesagt, in allen spiritistischen Kreisen ist das Medium eine Frau. Die Frau hat da eine Gabe, das ist etwas Positives, dass sie mehr von ihrer Seele geprägt ist und kann viel Wärme und Herzlichkeit rüberbringen, aber zugleich eine Gefahr. In dieser Richtung sind Frauen mehr gefährdet für außerbiblische Inspirationen. Das ist der Grund, wie wir nächste Woche sehen werden, warum die Frau nicht lehren soll. Das ist der tiefste Grund. Das werden wir in 1. Timotheus 2 sehen. Das gibt Paulus an. Indem er die Frau anspricht, dreht Satan die göttliche Ordnung um. Hier haben wir den ersten feministischen Ansatz der Weltgeschichte. Satan hält sich an die Frau, umgeht den Mann. Was mir aufgefallen ist an der Stelle, als Gott die beiden zur Verantwortung zieht, da heißt es in Vers 9, und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Er ruft nicht die Eva, die alles angezettelt hat, durch die das gekommen ist. Gott hält sich an seine Ordnung und ruft den Adam. Wo bist du? Satan sprach Eva an, aber Gott hielt sich an den Mann als das Haupt der Ehe. Und erst danach sprach er dann mit Eva und der Schlange. Wir haben gefragt, wie war die Stellung der Frau in der Schöpfung von Anfang an? Gott hat zuerst den Mann geschaffen, danach die Frau. Gott ordnete nach seinem souveränen Schöpferwillen den Mann der Frau vor. Die Frau ist absolut gleichwertig wie der Mann. Absolut gleichwertig. Aber sie ist nicht gleichartig. Das wird heute geleugnet. Man sagt, sie sei auch gleichartig. Das stimmt nicht. Die Frau ist biologisch, Die Frau ist psychisch, die Frau ist von ihrem ganzen Empfinden anders geartet als der Mann. Sie ist nicht gleichartig. Gemeinsam sollen Mann und Frau die Aufgaben erfüllen, die Gott ihnen zugewiesen hat. Wir gehen einen Schritt weiter. Die Frau im Alten Testament. Mit großer Achtung spricht das Alte Testament von der Stellung der Frau in der Familie und darüber hinaus im Volk. Der Einsatz der Frau und Mutter wird sehr hoch gehalten im Alten Testament, sowohl ihre mütterliche Fürsorge als auch die Mitarbeit in Erziehung und Unterweisung der Kinder. Das wird da nicht irgendwie abgewertet als Heimchen am Herd und so, sondern ganz, ganz hoch geachtet, die Frau als Mutter und in der Erziehungsarbeit an den Kindern, mit dem Mann zusammen. In dieser gottgewollten Stellung hat die Frau in der Geschichte Israels immer wieder ganz besondere Dinge geleistet, durch ihr Glaubensleben großen Einfluss ausgeübt. Ich nenne einige Frauen: Sarah, die Frau Abrahams, Jochebed, die Mutter Moses, Rahab, die Deborah, die Richterin, Ruth, Esther oder Elisabeth und Maria, die Mutter unseres Herrn. Im Alten Testament immer wieder Frauengestalten, die ihre biblische Berufung angenommen haben und in diesem Zusammenhang Großes getan haben für den Herrn. Wir wollen in Sprüche 31 lesen, da haben wir so eine Art Zusammenfassung. Viele Frauen kennen dieses Kapitel. Sprüche 31. Da ist das Lob der tüchtigen Hausfrau, nicht nur Hausfrau, Frau allgemein zu finden. Sprüche 31, Seite 648 im Alten Testament, etwa in der Mitte der Bibel. Da lesen wir Kapitel 31, Vers 10 bis 12. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Und wir lesen weiter, Vers 28 bis 31. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie, ihr Mann lobt sie. Es sind wohl viele tüchtige Frauen, du aber übertriffst sie alle. Lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke sollen sie loben in den Toren. Da sehen wir die Stellung der Frau im Alten Testament, wie sie geschätzt wird, wie sie geachtet wird, wie sie geehrt wird, wie sie ihren wichtigen Platz hatte in Ehe, Familie, Gesellschaft und Volk. Im Spätjudentum nahm das dann eine andere Entwicklung. Wir kommen zu einem dritten Punkt, die Stellung der Frau zur Zeit Jesu. Als Jesus auf dieser Erde lebte, das war das Spätjudentum. Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass Jesus Christus den Frauen seiner Zeit einen hohen Stellenwert gegeben hat, eigentlich, wie er in der damaligen Gesellschaftsepoche nicht üblich war. Jesus hat die Frauen ungeheuer aufgewertet. Er hat ihr wirklich die Stellung gegeben, die von Gottes Ordnung her ihr zustand. Im Spätjudentum wurden die Frauen in jeder Hinsicht geringer bewertet und nicht selten von ihren Männern verachtet oder gar unterdrückt. Im Judentum gab es den Satz, lieber eine Tora-Rolle verbrennen, als sie einer Frau in die Hände geben. Das war die Stellung der Frau zur Zeit des Judentums, in der Zeit, als Jesus lebte. Jesus hat zum Beispiel Frauen in seine Nachfolge gerufen, natürlich auch Männer, aber auch Frauen. In Lukas Kapitel 8 werden namentlich Maria Magdalena genannt, Johanna und Susanna, Frauen, die er in die Nachfolge rief. Jesus hat die Samariterin angesprochen und zum Glauben geführt am Brunnen. Er hat die Schwiegermutter des Petrus geheilt und sie diente ihm danach. Er hat Maria und Martha, ihrem Bruder Lazarus, zurückgegeben. Jesus heilte die blutflüssige Frau. Er schenkte der Witwe von Nain ihren Sohn zurück. Und als er angenagelt zwischen Himmel und Erde hing, da waren es neben Johannes nur Frauen, die bei ihm ausgeharrt hatten. In Johannes 19 heißt es, es stand aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, des Kleopas Frau, und Maria Magdalena, nur Frauen. Und dann ist da noch eine Tatsache, die in dieser Aufzählung besonderes Gewicht erhält. Alle vier Evangelien bezeugen übereinstimmend, dass Frauen die ersten Zeuginnen der Auferstehung waren. Das ist biblischer Feminismus, wenn ich mal so sagen darf. Frauen die ersten Zeuginnen der Auferstehung Jesu. Damit ehrt Jesus die Frau in großartiger Weise. Das Christentum wertet die Stellung der Frau nicht ab. Ganz im Gegenteil. Ohne das Evangelium wäre die Stellung der Frau heute weitaus schlechter. Das Christentum hat dazu geholfen, dass die Frau diese Stellung haben kann, heute in der Gesellschaft. Schauen wir nur etwas über den Zaun in den Islam. Die Frau hat keine Seele, lehrt der Islam. Wie ein Tier, keine Seele. Nur Dienstmark, nur Gebärmaschine, mehr nicht. Jesus hingegen ehrt die Frau. Allerdings gibt es auch Grenzen in diesem Gedankengang. Jesus hat zum Beispiel nie eine Frau in den engsten Jüngerkreis hineinberufen. Bei den Zwölfen war keine Frau. Auch bei unserem Herrn finden wir wieder die Tatsache bestätigt, Mann und Frau sind völlig gleichwertig, aber sie sind nicht gleichartig und gleichberechtigt. Wollen wir doch auf diesen feinen Unterschied achten. Gleichwertig. Gott liebt Mann oder Frau genau gleich. Und er hat auch in der Erlösung alles getan für Mann und für Frau. Aber nicht gleichartig und nicht gleichberechtigt. Schauen wir, was in den apostolischen Briefen, die für uns heute eine besondere Bedeutung haben, über die Frau ausgesagt wird. Wir leben heute in der Gemeindezeit und diese Zeit wird ganz besonders in den Briefen des Neuen Testaments ins Auge gefasst und da haben wir unsere Ordnungen. Viertens, die Stellung der Frau in den Briefen. Grundlegend für die Stellung der Frau im Neuen Testament ist das Selbstverständnis der Gemeinde als Leib Christi. Männer und Frauen, Alte und Junge, Sklaven und Herren, Schwarze und Weiße bilden miteinander eine Gemeinde, den Christusleib. In der Gemeinde sind die rassischen Unterschiede aufgehoben. Wir sind jetzt alle weiß, aber hier könnten genauso Schwarze sitzen. Die gesellschaftlichen Unterschiede aufgehoben. Der Reichste kann neben dem Ärmsten sitzen. Die bildungsmäßigen Unterschiede. Da kann ein Analphabet sitzen und ein Nobelpreisträger in der Gemeinde, alles gleich, diese Unterschiede sind aufgehoben. Aber die Unterschiede der Geschlechter werden nicht einfach so weggewischt. Im Galater 3, Vers 28 steht ein ganz wichtiger Satz, wo wir erkennen, dass diese Unterschiede aufgehoben sind. Im Blick auf die Erlösung, alle Menschen gleich sind vor Gott. Galater 3, Vers 28, Seite 225 im Neuen Testament, dick gedruckt, Galater 3, 28, schreibt Paulus, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nun nicht mehr Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Im Blick auf die Erlösung, hier im Zusammenhang geht es um die Erlösung durch das vollbrachte Werk des Herrn Jesus, sind alle gleich. Da gibt es keine Unterschiede. Aber im Blick auf die Stellung und auf die Aufgaben von Mann und Frau, das sind ganz klare Unterschiede in der Bibel. Da lehrt die Bibel ganz klare Dinge über die Frau und über den Mann. Da möchte ich heute in einer Woche, wenn Gott will, weitermachen. Wir haben hier wieder die durchgängige biblische Linie gesehen, Mann und Frau gleichwertig, einer in Christus. Aber wir müssen darauf achten, was die Schrift über das Verhältnis von Mann und Frau sagt in der Ehe und in der Gemeinde. Und da müssen wir jetzt aufschlagen, Epheser 5, Vers 21 bis 27. Epheser 5, Vers 21, Seite 232. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ich sage noch einmal, Gott spricht die Frauen an. Er sagt nicht, ihr Männer machet euch die Frauen untertan. Er sagt, ihr Frauen seid freiwillig den Männern untertan. Und wann kann das eine Frau? Wann ist sie dazu in der Lage? Wann fällt es ihr gar nicht schwer? Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Dann ist es für die Frau auch kein Problem, sich unterzuordnen unter den Mann. Gott hat die Frau so geschaffen, dass sie Anlehnung und Geborgenheit sucht beim Mann. Das kann sie aber nur finden, wenn sie sich ihm freiwillig unterordnet. Wenn sie die gleich starke Partnerin sein will, emanzipiert, findet sie das bei dem Mann nicht. Sie findet es nicht. Und sie wird am Ende einsam und sie wird ungeborgen und bekommt andere Probleme. Hier sehen wir, Christus und die Apostel haben die ursprüngliche Ordnung wieder aufgerichtet, haben ganz klar gesagt, Mann und Frau gleichwertig, aber die Frau soll sich unterordnen, damit sie Geborgenheit beim Mann finden kann, und der Mann soll sie lieben, damit ihr das nicht schwerfällt, das Unterordnen. Dann ergänzt sich beides wunderbar. Denen, die meinen, das sei doch irgendwie minderwertig, wenn sich die Frau unterordnet, möchte ich sagen, dass sich auch Christus freiwillig dem Vater unterordnet. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt den Vater, und trotzdem kann sich der Sohn freiwillig dem Vater unterordnen, weil er geliebt wird vom Vater. Und das ist keine Minderwertigkeit. In der göttlichen Dreieinigkeit, in den Personen Gottes, sehen wir genau dieses Beispiel. Der Sohn ordnet sich unter. Ich weiß, wenn diese Sätze gelesen werden, kommen leicht die Gedanken, ach, Paulus, der war ja nicht verheiratet, das ist doch ein Frauenfeind gewesen. So wird er in den Zeitschriften und in der Literatur immer dargestellt. Und dann verzerrt man diese Aussagen und entkräftet sie und so weiter. Das hat nicht Paulus aufgestellt. Der Geist Gottes hat ihm das eingegeben. Gott will es so, nicht Paulus wollte es so. Gott hat diese Ordnungen gemacht. Und wir können uns selber nichts Besseres tun, als unser Glück in den Ordnungen Gottes zu suchen und nicht im Zeitgeist unserer Gesellschaft. Ich möchte noch einen letzten Punkt in dieser Kette heute Morgen anführen, die Stellung der Frau in der jüngeren Geschichte. Wir haben angefangen beim Sündenfall, sind über das Alte Testament, über Spätjudentum bis in die Gemeindezeit hineingegangen, aber jetzt werfen wir einen Blick in unser Jahrhundert, die Stellung der Frau im 20. Jahrhundert oder in der jüngeren Geschichte. Wir haben eben gesehen, dass die Frau im Neuen Testament eine geachtete Stellung innehat. Aber leider änderte es sich das schon in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten. Daran waren gewisse Kirchenväter nicht wenig beteiligt. Da wurde damals in der Theologie die Frau als Ursache allen Übels genannt, Steigbügel Satans, Tor zur Hölle. Solche Ausdrücke finden wir in der katholischen Theologie des Mittelalters und so weiter. Und das sind noch die harmlosesten Bezeichnungen. Im dunklen Mittelalter kann man im Blick auf die Stellung der Frau sogar von einem Rückfall in vorchristliches Denken sprechen. Die frühen Wurzeln der Emanzipation, die wir heute haben, liegen in der Französischen Revolution und der Aufklärung. Da änderte sich dann wieder alles. Die Aufklärung, 17. bis 18. Jahrhundert, kam mit der These, das Biologische am Menschen samt dem sogenannten kleinen Unterschied sei völlig belanglos. Vernunftwesen sei der Mensch. Vernunftwesen, alles andere zählt nicht, die Biologie ist uninteressant. Vernunftwesen ist der Mensch, alle sind gleich, gleichartig, gleichwertig, gleichberechtigt. These der Aufklärung und der Französischen Revolution. Das stimmt nicht. Das ist nicht richtig, wie wir eben schon gezeigt haben. Gleichwertig alle, aber nicht gleichartig und gleichberechtigt. Es folgten die Frauenbewegungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Hier ging es vor allen Dingen um Chancengleichheit in der Ausbildung, Lohngleichheit und ähnliche Dinge, für die wir durchaus dankbar sein dürfen. Warum soll eine Frau für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen wie ein Mann? Das ist natürlich völlig unsinnig. Das ist gut, dass das geändert wurde. Eine Frau soll für die gleiche Arbeit genauso viel Geld bekommen und Sozialleistungen wie ein Mann, ist gar keine Frage. Und da ist sicher noch einiges zu tun, um das zu verändern. Das machen nicht wir. Das ist nicht unsere Aufgabe als Gemeinde, das durchzusetzen. Aber wer da im Beruf steht und so weiter, der kann sich auch dafür einsetzen. Kritischer hingegen müssen wir die heutige feministische Bewegung hinterfragen, die jetzige, die augenblickliche. Sie rekrutiert sich nämlich weitgehend aus Studenten- und intellektuellen Kreisen und geht zurück auf einen Aufbruch, der 1949 begann, durch das Buch von Simone de Beauvoir, die langjährige Lebensgefährtin von Jean-Paul Sartre, Das andere Geschlecht heißt ihr Buch. Alice Schwarzer, die Herausgeberin der Zeitschrift Emma, hat dieses Buch die Bibel des Feminismus genannt. Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht. Und in diesem Aufbruch wird die Emanzipationsbewegung nahtlos verknüpft mit der Abtreibungsbewegung. 100%ig identisch. Emanzipationsbewegung und Abtreibungsbewegung. Mein Bauch gehört mir. Das lief da seit 1949 ineinander. Und deswegen müssen wir heute ein bisschen kritischer auf die feministische Bewegung schauen. Sie ist einfach identisch mit der Abtreibungsbewegung. Und die Stellung der Frau von der Bibel her war doch anders gemeint. Wir haben es gesehen. Wir haben den Bogen gespannt von Schöpfung über Altes Testament, über die Zeit Jesu, die Zeit der Apostel, bis in unsere Gegenwart. Aber es ist letztlich nicht die Frage, welche Stellung hatte die Frau in dem Jahrhundert oder in jenem, sondern welche Stellung hatte und hat die Frau in der Heiligen Schrift. Wie hat Gott es gemeint? Und welche Stellung hat die Frau in meinem und in deinem Herzen? Wie stehst du als Frau dazu? Kannst du deine Berufung als Frau annehmen? Kannst du deine Stellung als Frau von der Bibel her annehmen? Wie stehen wir als Männer dazu? Ehren wir unsere Frauen? Achten wir sie? Machen wir es ihnen leicht, diese Haltung einzunehmen? Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Wir sind geprägt von Schule, Ausbildung, Studium, Literatur, modernen Medien. Wir haben alle diesen Wind der Emanzipation und diese Gedanken irgendwo mitbekommen. Aber als Jünger Jesu wollen wir nicht zuerst fragen, was sagt der Zeitgeist, sondern was sagt die Schrift. Jesus hat immer wieder gefragt, was steht geschrieben, was sagt die Schrift. Und ich lade alle dazu ein, auch sich korrigieren zu lassen, wo man merkt, halt mal, das habe ich gar nicht so gewusst, diese Gedanken habe ich aufgenommen, ich habe gar nicht gesehen, wo sie herkommen. Ich habe das einfach leichtfertig auf mich wirken lassen. Das ist kein Weltuntergang. Da kann man sich neu prägen lassen, neu orientieren an der Heiligen Schrift und festigen lassen durch das Wort der Wahrheit. Ich sage nochmal zum Schluss, wir können die Welt nicht hindern, Welt zu sein. Wir können auch die Kirche nicht hindern, Kirche zu sein. Aber Welt und Kirche können uns nicht hindern, Gemeinde Jesu zu sein und als Gemeinde Jesu andere Maßstäbe zu haben, andere Prioritäten zu setzen, andere Ordnungen für unser Leben zu wählen. Gott helfe uns einfach dazu, dass wir das auch im Blick auf die Stellung der Geschlechter tun. Ich möchte heute in einer Woche über die Aufgaben der Frau in der Gemeinde sprechen. Da sehen wir, dass die Frau ganz großartige Aufgaben hat. Da werden weit mehr als ein Dutzend Aufgaben genannt, die Frauen in der Gemeinde wahrnehmen können. Und dann kommen die Männer an die Reihe. Die kriegen auch ihr Fett ab, das verspreche ich euch. Dann sind die Männer an der Reihe. Jetzt wollen wir erstmal über dem, was wir gehört haben, still werden noch einen Augenblick und Gott auch danken für diese Linien in seinem Wort. Herr unser Gott und Vater, wir wollen dir auch heute Morgen wieder danken, dass wir nicht wie ein Blatt im Wind treiben müssen, dass wir nicht steuerlos durch diese Welt gehen müssen, sondern dass wir einen ganz festen Halt haben. Dein Wort, der ewige Felsengrund unter unseren Füßen, dass wir da sehen, wie du dir alle Dinge gedacht hast. Und Herr, deine Ordnungen sind am besten für unser Leben. Da werden wir wirklich ruhig und da werden wir auch glücklich, wenn wir unseren Weg in deinen Ordnungen gehen. Du siehst, dass es heute nicht leicht ist in unserer Zeit, jetzt auch gerade für die Schwestern unter uns, für die Frauen. Ich bitte dich, Herr, dass du ihnen hilfst, ihren Weg so von der Schrift her zu finden und zu gehen. Und hilf auch uns Männern, ihnen dabei zu helfen, dass wir hier in der Gemeinde auch eine klare Ordnung haben im Blick auf diese Fragen, dass wir auch daran Licht und Salz sind für unsere Welt. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort, dass du uns Mut machst, unsere Berufung anzunehmen, von der Schrift her. Amen.